MDR Kultur. Glaubenssachen.
Zwischen Schrift und Sinn. Vom Lesen als Kulturleistung und geistlicher Praxis. Eine Sendung von Stefan Lüttich.
Um das Lesen ist es nicht gut bestellt in unserer Gegenwart. Internationale Vergleichsstudien wie PISA führen uns das regelmäßig vor Augen. Viele Jugendliche tun sich schwer damit, einen Text wirklich zu durchdringen, seinen Sinn zu erfassen, zwischen Wesentlichem und Nebensächlichem zu unterscheiden. Was früher als selbstverständliche Fähigkeit galt, wird heute zunehmend zur Hürde. Doch das Problem sitzt tiefer, als ein Blick auf schulische Zusammenhänge vermuten lässt. Auch unter Erwachsenen können unzählige Menschen in Deutschland kaum lesen oder schreiben. Über 6 Millionen gelten als funktionale Analphabeten. Sie können zwar einzelne Wörter entziffern, scheitern aber an einfachen zusammenhängenden Texten. Das heißt, Briefe vom Amt, Bedienungsanleitungen, selbst Hinweise im Alltag werden zur Hürde. Es sind keine Randfiguren, keine anderen. Die meisten dieser Menschen stehen mitten im Berufsleben. Viele sind Eltern und Großeltern. Analphabetismus ist damit kein fernes Randphänomen, sondern ein stilles Defizit im Herzen der Gesellschaft, das zeigt, wie brüchig unsere vermeintliche Schriftkultur geworden ist. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien sind dabei nur ein Symptom. Sie verweisen auf eine Gesellschaft, in der das Buch, der längere Text, das stille Versinken in Sprache und Gedanken nicht mehr selbstverständlich ist. Wo früher die Leselampe über Schreibtisch oder Sofa leuchtete, da blinkt heute der Bildschirm. Denn natürlich lesen wir nach wie vor, ständig sogar, Mails, Chatnachrichten, Schlagzeilen, Posts in den sozialen Medien. Aber dieses Lesen ist ein anderes, häufig flüchtig, zerhackt, schnell überflogen und sofort wieder vergessen. Das geduldige Lesen, das Nachsinnen über einen Absatz, das Aushalten einer komplexen Argumentation – all das scheint uns abhanden zu kommen. Der Medienwissenschaftler Christoph Engemann hat diese Entwicklung in seinem im Sommer 2025 erschienenen Buch »Die Zukunft des Lesens« eindringlich dargestellt. Er beschreibt den Wandel hin zu einer Kultur, in der gesprochene Sprache, KI-generierte Zusammenfassungen und kurze Formate das vertiefte Lesen verdrängen.
Mit ChatGPT und den Large Language Model basierten KI-Chatbots ist unlängst die Frage in den Raum getreten, warum überhaupt noch gelesen werden sollte. Maschinen nehmen viel schnellere und weitreichende Lektüren vor, als das je ein Mensch vermöchte. Der Umgang und die Relevanz von Texten und Textproduktion wird sich mit dieser neuen Medientechnik radikal ändern.
Lesen lassen statt selber lesen werde zur Versuchung, die langfristig ein Bildungsgefälle zwischen Selbstlesern und bloß Konsumierenden schaffen könne. Während die Buchkultur unter der Dominanz flüchtiger Informationsformen leidet, warnt Engemann davor, dass Wissen zunehmend aus zweiter Hand stammt. Denn gerade das Lesen ist eine historische Grundkraft unserer europäischen Kultur und eng verbunden mit dem Christentum. Ein wesentlicher Strang der Theologiegeschichte, der sich bis zu Martin Luther zieht, beginnt Ende des 4. Jahrhunderts mit der Lebenswende eines hochgebildeten Mannes, Aurelius Augustinus. Einst Lehrer der Redekunst und aufstrebender Intellektueller im Römischen Reich. Er hat die Geschichte seiner inneren Wandlung später aufgeschrieben. Mit seinen Confessiones, den Bekenntnissen, hat Augustinus ein Werk geschaffen, das als eines der frühesten und eindrucksvollsten Selbstzeugnisse der europäischen Literatur gilt. Den entscheidenden Moment dieser Umkehr beschreibt er so.
Ich warf mich, ohne zu wissen wie, unter einem Feigenbaum auf den Boden und ließ meinen Tränen freien Lauf. Und siehe, ich hörte da aus dem benachbarten Hause die Stimme eines Knaben oder eines Mädchens in singendem Tone sagen und öfters wiederholen, »Nimm und lies, nimm und lies.« Da hemmte ich den Strom meiner Tränen und stand auf. Konnte ich mir doch keine andere Erklärung geben, als dass eine göttliche Stimme mir befehle, die Schrift zu öffnen, und das erste Kapitel, auf das ich gestoßen, zu lesen. Ich griff nach den Briefen des Apostels, öffnete sie und las für mich das Kapitel, auf das zuerst meine Augen fielen. Nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid, sondern ziehet den Herrn Jesum Christum an und pfleget nicht des Fleisches in seinen Lüsten. Ich wollte nicht weiterlesen, es war auch nicht nötig, denn bei dem Schlusse dieses Satzes strömte das Licht der Sicherheit in mein Herz ein und alle Zweifel der Finsternis verschwanden.
Lesen ist hier etwas ganz anderes als Informationsaufnahme. Der Akt des Lesens wird für Augustinus zum Auslöser einer inneren Erschütterung und zum Motor der Hinwendung zum christlichen Glauben. Kurz nach diesem Erlebnis lässt er sich taufen, legt sein Lehramt nieder, wird Priester, später Bischof und einer der bedeutendsten Theologen der Christenheit. Das Aufschlagen des Buches, das laute Lesen, das Hören der eigenen Stimme, all das verschmilzt zu einem geistlichen Ereignis. Der Text selbst wird zur Stimme Gottes. In diesem Augenblick verwandelt sich das Lesen von einer Kulturtechnik in eine religiöse Erfahrung. Etwas später schreibt ein anderer Intellektueller, ebenfalls ein Kind der spätantiken römischen Bildungstradition, ein für die Geschichte des Christentums ebenso bedeutendes, wenn auch völlig anderes Buch. Der junge Benedikt von Nursia hatte sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um ein Leben in Sammlung und Gebet zu führen. Auf der Grundlage älterer Lebensordnungen für Mönchsgemeinschaften entwirft er in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts schließlich seine eigene Leitlinie des geistlichen Zusammenlebens. Die Benediktsregel wird zum Fundament des abendländischen Mönchtums und wirkt bis heute fort. Und das nicht nur als geistliche Richtschnur in den Klöstern der großen benediktinischen Ordensfamilie, zu der auch Reformorden wie Zisterzienser oder Trappisten gehören. Sie dient auch als Inspirationsquelle für Führungsethik und Lebenskunst, ja sogar als Leitfaden für Managementseminare. Meist wird die benediktinische Lebensform mit der wohl spätmittelalterlichen Formel Ora et Labora, bete und arbeite, zusammengefasst. Das ist nicht ganz falsch, aber nur die halbe Wahrheit. Denn neben dem regelmäßigen Chorgebet und der körperlichen Arbeit zur Selbstversorgung des Klosters prägt noch ein drittes Element Benedikts Idealvorstellung klösterlichen Lebens. Immer wieder ist in seiner Mönchsregel vom Lesen und Vorlesen die Rede. Natürlich im Gottesdienst, aber auch bei den gemeinsamen Mahlzeiten, wo ein Bruder aus einem geistlichen Buch vorträgt, während die anderen schweigend zuhören und essen. Vielleicht noch wichtiger ist aber die persönliche geistliche Lesung des einzelnen Mönches. Tag für Tag sind bestimmte Stunden für die Lektüre bestimmt. Besonders viel Zeit soll in der Fastenzeit für diese Aufgabe verwendet werden. Benedikt legt fest:
Für diese Tage der Fastenzeit erhalte jeder ein Buch aus der Bibliothek, das er von Anfang an ganz lesen soll. Diese Bücher müssen am Anfang der Fasten ausgeteilt werden. Es sollen aber vor allem einer oder zwei ältere Brüder den Auftrag erhalten, zu den Stunden, wenn die Brüder der Lesung obliegen, durch das Kloster zu gehen und nachzusehen, ob sich nicht ein träger Bruder finde, der anstatt eifrig zu lesen, müßig ist oder schwätzt, und so nicht bloß selber keinen Nutzen davon hat, sondern sogar noch andere stört.
Dieser Schwerpunkt auf der Lesung erscheint umso bemerkenswerter, wenn man den niedrigen Alphabetisierungsgrad jener Zeit bedenkt. In einer Epoche, in der Lesen und Schreiben nur einer gebildeten Minderheit vorbehalten war, setzt Benedikts Regel auf den täglichen Umgang mit Texten als selbstverständlichen Bestandteil des geistlichen Lebens. Aus der Notwendigkeit, die Mönche und besonders die Novizen im Lesen zu unterweisen, entstanden schon früh eigene Klosterschulen. Diese Einrichtungen wurden zu Zentren mittelalterlicher Bildung und legten den Grundstein für die Bewahrung und Weitergabe des schriftlichen Wissens in einer weitgehend mündlich geprägten Welt. Lesen ist bei Benedikt aber nicht bloß Bildung und schon gar nicht Zeitvertreib, sondern ein gemeinschaftlicher und individueller Akt der Sammlung. Eine Übung der geistlichen Aufmerksamkeit und eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. In den Klöstern entwickelt sich aus der geistlichen Lesung eine besondere Meditationsmethode, die bis heute unter dem Namen Lectio Divina, göttliche Lesung, gelehrt und praktiziert wird. Der Kartäusermönch Guigot beschreibt sie in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts idealtypisch als einen Stufenweg, der die Lesenden wie auf einer Leiter Schritt für Schritt zu einem tieferen Erfassen des Bibelwortes führt. Am Anfang steht die Lectio, das aufmerksame, langsame Lesen eines biblischen Textes. Darauf folgt die Meditatio, ein Nachdenken, bei dem die Gedanken des Textes im Inneren nachhallen und mit dem eigenen Leben in Verbindung gesetzt werden können. Die nächste Stufe ist die Oratio, das Gebet als persönliche Antwort auf das Gelesene. Schließlich kann alles in die Contemplatio, das ruhige Verweilen in der Gegenwart Gottes, münden, wo Worte und Gedanken in den Hintergrund treten. Aus dieser Praxis entwickeln sich bis zur frühen Neuzeit neue Formen geistlicher Lesung, die das Wort der Bibel weiterhin ins Zentrum stellen, aber auf unterschiedliche Weise wirken. Die Devotio Moderna ist eine Frömmigkeitsbewegung, die im späten 14. Jahrhundert in den Niederlanden entstand. Sie richtete sich bewusst an Laien und ermutigte die einfachen Gläubigen auch zur persönlichen Bibellektüre. Auch Martin Luther steht in dieser Entwicklungslinie. Aus seiner Prägung als Augustinermönch bleibt die konzentrierte Schriftlektüre für ihn ein zentrales geistliches Geschehen. Sie bekommt aber eine neue Ausrichtung. Mit der Übersetzung der Bibel ins Deutsche verfolgt Luther das Anliegen, das Wort Gottes aus dem exklusiven Raum von Kloster und Gelehrsamkeit zu lösen und so zugänglich zu machen, dass Menschen es selbst lesen und verstehen können. Die persönliche Aneignung der Heiligen Schrift wird damit zu einem entscheidenden Aspekt reformatorischer Frömmigkeit. Ganz anders sind die geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola verortet. Für seinen 1540 gegründeten Jesuitenorden sind diese Exerzitien das zentrale Instrument der Ausbildung. Sie verbinden Lektüre und imaginative Meditation. Ziel ist es, den eigenen Willen am Willen Gottes auszurichten. Mit diesem Ansatz wird der Jesuitenorden zu einem bedeutenden Akteur der barocken Gegenreformation, der Reform, Bildung und Mission eng miteinander verknüpft. Ob das Lesen wie bei Augustinus als Ereignis verstanden wird, das plötzlich Erleuchtung und Bekehrung auslöst, ob es wie in der Benediktsregel eine Lebensform bestimmt, bei der die Lektüre religiöser Texte in den Tagesrhythmus und die Gemeinschaft integriert ist, oder ob es wie in der Devotio Moderna bei Luther oder den Exerzitien des Ignatius zu einer geistlichen Übung wird, durch die das Wort Gottes aktiv auf Herz und Leben wirken soll, all diesen Formen christlichen Lesens ist gemeinsam, dass es nicht zuerst darum geht, irgendwelche Inhalte aufzunehmen und zu verstehen. Lesen ist ein Akt, der Wirklichkeit gestaltet. Lesen verändert, prägt und richtet aus. Was das heißen kann, findet sich beispielhaft in einer nur im Lukas-Evangelium überlieferten Begebenheit beschrieben, in der Jesus selbst zum Vorleser wird.
Und er kam nach Nazareth und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn?
Hier wird das Lesen selbst zum Ort der Offenbarung. Das vorgelesene Wort ereignet sich als Gegenwart. Das Geschriebene tritt in die Wirklichkeit ein. Und auch die Hörenden bleiben nicht passiv. Im Gegenteil. Anstatt Erstaunen oder Zustimmung löst Jesu Verkündigung Misstrauen und Zorn aus. Die Menge fühlt sich provoziert, weil er die vertraute Ordnung bricht und göttliche Autorität für sich beansprucht. Ihre Reaktion kulminiert sogar darin, dass die Leute Jesus gewaltsam aus der Stadt treiben und von einem Felsen stürzen wollen. Die biblische Episode zeigt, Lesen kann nicht nur informieren, sondern Wirklichkeit erzeugen, konfrontieren und herausfordern, manchmal bis zur Bedrohung. Und ein zweites wird deutlich. Das Lesen eines Textes bedeutet eigentlich immer auch eine Interpretation. Die kann nah am ursprünglichen Sinn des Textes bleiben, Aber immer spielt auch die Person des Lesenden eine entscheidende Rolle. Ihr Umfeld, ihre persönlichen Erfahrungen, ihre soziale Perspektive, ihr religiöses, politisches oder gesellschaftliches Anliegen. Im konkreten Beispiel liest Jesus die Worte des Propheten Jesaja vor. In ihrem ursprünglichen Zusammenhang richteten sie sich an das Volk Israel. Sie wollen Hoffnung auf einen von Gott gesegneten Neuanfang nach dem babylonischen Exil vermitteln. Jesus verknüpft die Worte des Propheten mit seiner eigenen Sendung und lässt die zur Zeit Jesu schon über 500 Jahre alte Schrift so in neuer, unmittelbarer Bedeutung lebendig werden. Das Prinzip der Relektür zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel, die ja über ein Jahrtausend lang von unzähligen Autorinnen und Autoren geschrieben wurde. Sie haben Bücher ihrer Vorgänger gelesen, wiedergegeben, kommentiert und ihnen neue Bedeutungen verliehen. Wer liest, nimmt nicht nur auf, sondern wirkt mit, lässt das Geschriebene aufleben und Sinn für die Gegenwart entfalten. So wird jedes Wort der Schrift zu einem Ort der Begegnung und zugleich zu einem Gespräch über Generationen hinweg. Die lebendige und dynamische Bedeutung des Lesens steht auch im Fokus der modernen Rezeptionsästhetik. Diese seit Ende der 1960er Jahre entstandene literaturtheoretische Strömung interessiert sich nicht für die manchmal nur schwer zu ermittelnde Intention des historischen Autors. Sie will erklären, wie die Lesenden einen Text durch ihre eigene Vorstellungskraft und Erfahrung mit Sinn erfüllen. Literatur wird nicht als abgeschlossene Botschaft begriffen, als Einblick in die Gedankenwelt des Verfassers, sondern als offenes Kommunikationsangebot, das erst im Akt der Wahrnehmung und Deutung durch Dritte seine Bedeutung und Wirkkraft entfaltet. Die Leserinnen und Leser werden gleichsam zu Mitautoren, indem sie Leerstellen füllen, Hypothesen bilden und Bedeutungszusammenhänge herstellen. Dabei geht es aber nicht um ein völlig freies Gedankenspiel und Fantasieren. Die Rezeptionsästhetik hat deshalb den Begriff des impliziten Lesers entwickelt. Das bedeutet, der Text selbst gibt die Grenzen vor, in denen die Lesenden eine Vielzahl möglicher Bedeutungen in Bewegung setzen können. Dieses Modell kann auch sehr hilfreich sein, um zu verstehen, wie biblische Texte auf ihre Leserinnen und Leser wirken. Denn Christen sehen die Bibel als Wort Gottes, das Menschen, inspiriert vom Heiligen Geist, aufgeschrieben haben. In diesem Zusammenhang hat der evangelische Theologieprofessor Ulrich Körtner ausgehend vom impliziten Leser die Figur des inspirierten Lesers geprägt. Körtner schreibt:
Der Sinn der biblischen Texte konstituiert sich neu in solchen Akten des Lesens, in welchen ihr Leser sich selbst in einer Weise neu verstehen lernt, welche die Sprache der christlichen Tradition als Glauben bezeichnet. Das Problem der Inspiration kehrt also wieder in die theologische Debatte ein, verlagert sich aber vom Text oder seinem Autor auf den Leser und den Akt des Lesens.
Sicher keine Lösung für alle bibeltheologischen Probleme, wohl aber ein Ansatz, der ausgehend vom Lesen die Beziehung zwischen Text, Leser und göttlicher Inspiration neu bestimmt. Indem der Akt des Lesens selbst als Ort der Inspiration verstanden wird, verschiebt sich der Fokus von einem als einmalig verstandenen historischen Offenbarungsgeschehen zu einem Dialog, in dem Leserinnen und Leser im Umgang mit dem biblischen Text immer wieder neu erfahren, was Glauben bedeutet. Und das nicht als bloße Wiederholung überlieferter Inhalte, sondern als lebendige Aneignung des Wortes Gottes in der Gegenwart. Ohne sich in kulturpessimistischen Klagen zu verlieren, muss wohl dennoch der Appell für eine neue Wertschätzung des Lesens formuliert werden. Denn Lesen bedeutet mehr als Informationsaufnahme oder intellektuelle Leistung. Es öffnet Horizonte, weitet den Blick und schafft eine innere Freiheit, die nur aus tiefem Verstehen erwachsen kann. Gerade im Kontext des Christentums hat das Lesen eine doppelte Dimension. Es ist einerseits eine Kulturtechnik, die den Glauben überhaupt erst überlieferbar und gemeinschaftlich teilbar gemacht hat, und zugleich ein geistlicher Weg, auf dem das geschriebene Wort zum Ort der Begegnung mit Gott werden kann. Wer liest, tritt in einen Dialog ein. Mit dem jahrtausendealten Text, mit der eigenen Erfahrung und mit dem göttlichen Geheimnis, das im Wort verborgen liegt. Vielleicht ist es deshalb heute, in einer Zeit beschleunigter Informationen und automatisierter Deutungen, nötiger denn je, für das Lesen eine Lanze zu brechen. Es bewahrt die Fähigkeit zum Hören, zum Denken, zum Fragen und damit auch zum Glauben. Lesen ist eine schöpferische Tat.
Zwischen Schrift und Sinn. Vom Lesen als Kulturleistung und geistlicher Praxis. Sie hörten eine Sendung von Stefan Lüttich. Es sprachen Henning Hartmann und Achim Buch. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Lichtblicke, wie Licht unser Dasein formt.
NDR Kultur.